Freitag 22.
Aha.
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 Grafiken zeigen, wie beunruhigend sich Demokratie weltweit entwickelt, schreibt NZZ der Frühling. Stürmische Zeiten. Denkfabriken sehen die Schweizer Demokratie unter Druck, hat der Blick geschrieben. Und kann man mit Geld eine Demokratie destabilisieren, fragt SRF auch in dem Frühling. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Unser Oberthema heisst, wenn ein System nicht mehr richtig funktioniert, wie können eigentlich Demokratien lehren? Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Raoul Blindenbacher. Er ist Experte für gouvernementales Lernen und ich freue mich, dass Sie heute Abend Zeit haben, mit uns im Gespräch zu sein. Herzlich willkommen, Raoul Blindenbacher.
Merci für die Einladung, Herr Wallimann.
Jetzt, mir gehört ja oft so in der alltäglichen Situation, ja, die zu Bern oben mache ich sowieso, was sie wollen. Was löst das bei Ihnen aus?
Der hat mir ja schon vorgewarnt, dass der die Frage kommt. Ich wohne in Bern und sehe, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich sogar das Bundeshaus. Mit dem wollte ich sagen, dass ich eine gewisse räumliche Nähe zu dem Bundeshaus habe und auch in den Zeitungen ziemlich genau verfolge, was da passiert im Detail. Und darum ist das Bern, das Bundeshaus, für mich gar nicht so weit weg. Vielleicht ist es für euch vom Kanton Nidwalden aus, von Ennetbürgen, es wird ein bisschen weiter. Und dann bekommt man vielleicht den Eindruck, man weiß nicht so recht, was dort oben passiert. Aber für mich, wo wirklich buchstäblich geografisch ganz nach bin, aber mich auch inhaltlich sehr immer wieder informieren, ich bin so ein bisschen ein Politik-Medien-Junkie, ist es nicht so weit weg und habe nicht so das Gefühl, ich sei dem völlig ausgeliefert.
Kann die Demokratie etwas lehren? Oder wie macht man das? Wie lehrt die Demokratie?
Also meine Arbeit ist ja, das ist ein bisschen Hochgriff, oder? Lehrt eine Demokratie. Ich tue mich mehr mit der Frage auseinandersetzen, ob Protagonisten, also die Leute, die innerhalb von dieser Demokratie aktiv sind, und zwar vom Bürger wie bis zur Politikerin, inwiefern können die etwas lernen, inwiefern können die sich verändern in ihrem Verhalten, und zwar eben zum Besseren, dass bessere Entscheidungen getroffen werden, dass sie vielleicht auch schneller getroffen werden und definitiv dann auch nachhaltiger sein. Also ich tue mich nicht so mit dem ganz grossen System auseinandersetzen, sondern wirklich mehr im Detail, im einzelnen Menschen, wie der so weit am Schluss.
Und auf was kommt es dort vor allem an? Ich sage jetzt mal, wenn jetzt eben ein Bürger das sagt, ja, die machen ja in der Regierung sowieso was sie wollen. Was würden Sie dem sagen im Zusammenhang jetzt mit Lehren?
Vielleicht ein bisschen das Gleiche zu machen wie ich. Und zwar wirklich die Prozesse, alles, was da so läuft in der Politik, das ein bisschen zu verfolgen. Weil wenn man es wirklich nachtut verfolgen, dann stellt man fest, es bewegt sich eben doch etwas. Oder? Wenn man das nur so aus der Distanz anschaut, ich denke jetzt gerade in der Europa-Frage oder so, dann hat man natürlich irgendwo immer das Gefühl, jetzt reden wir so seit Jahren immer über die gleichen Themen, oder? Aber wenn man sich wirklich bemüht, tagtäglich das ein bisschen zu verfolgen, dann sieht man, dass schon etwas passiert. Oder wenn dem auch nichts passiert, dann versteht man es dann vielleicht auch besser, weil man eben den ganzen Ablauf im Detail verfolgt hat. Und sieht durchaus, dass die Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, dass sich die schon bemühen, aus ihren Fehlern zu lernen. Ihr merkt, ich bin in dem Sinne ein Optimist, aber ich fühle mich auch bestätigt. Ich kann das durchaus beobachten, wie ich selbstverständlich natürlich das Gegenteil auch beobachte. Das hat vielleicht ein bisschen etwas mit meiner Profession zu tun, oder? Eben als als Sozialpädagoge, als Erziehungswissenschaftler, der sich mit dem Lehren auseinandersetzt, als Organisationssoziologe, der sich mit dem Lehren im organisationalen Rahmen auseinandersetzt und als Politikwissenschaftler, der sich noch überlegt, hat Lehre auch in der Politik Platz. Man kann sich ja mit diesem Begriff nur ernsthaft auseinandersetzen, wenn man auch die Hoffnung hat, dass tatsächlich etwas auf diesen verschiedenen Ebenen gelehrt wird und tatsächlich so, auch so etwas tut verändern. Ja.
Was machen Sie jetzt, wenn jetzt ein Regierungsrat zu Ihnen kommt und sagt, so, ich will etwas lehren? Was sagen Sie dem?
Was würde ich dem sagen? In seinem Fall denke ich mir, also kann ich ja mal davon aus, dass er durchaus sowieso lehrt. Ich meine, der Alltag ist ja prägt, dass man sich immer wieder an neue Situationen mit neuen Situationen konfrontiert wird und sich mit denen auseinandersetzt und das versucht, ein bestimmtes Problem zu lösen oder anders anzugehen. Das macht er ja sowieso schon, oder? Ich würde ihm wahrscheinlich darauf hinweisen, dass ich ihn so wahrnehme, dass er eben durchaus auch im Alltag tut lernen. Wenn er aber zu mir kommt und sagt, er habe ein grundsätzliches Problem und häufig haben sie ja das Gefühl, dass ihre Kollegen und Kolleginnen nicht lehren. Dann würde ich ihm sagen, oder würde ich ihm vorschlagen, dass es durchaus eben Methoden gibt, wie die ich mich jetzt damit auseinandersetze, mit dieser gouvernementalen Lernspirale, wo er quasi mit anderen zusammen etwas gemeinsam kann erarbeiten, wo man gemeinsam voneinander lernt und auch gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten.
Und das heisst, also, wenn ich als Regierungsrat komme, dann fragen Sie mich zuerst, was haben Sie für ein Problem? Zum Beispiel, ich kann ein Projekt nicht umsetzen. Und dann geben Sie mir einen Ratschlag, wie ich das Projekt kommunizieren
kann. Ja, würde ich eher erwarten, dass Sie zu mir eher kommt, wenn ihr einfach generell ein Problem hat. Das kann natürlich sein, dass man etwas versucht umzusetzen, was die anderen vielleicht nicht wollen oder die anderen kritisch sehen. Oder, für mich, wie soll ich sagen, geht es ein bisschen um die Frage, wie man eigentlich etwas definieren kann. Wie kommt es dazu, dass etwas politisch ist? Das Typische ist ja, dass es immer sehr rasch Polarisierungen gibt, oder? Dass einer das Gefühl hat, er habe die Lösung und der andere hat zwar auch das Gefühl, er hat die Lösung, aber das Problem ist, dass sich dann die Lösungen widersprechen. Dass von dort her kommt ja auch die Polarisierung in der Politik, dass man verschiedene Sichtweisen hat und ja irgendwie immer die Hoffnung hat, dass der andere dann realisiert, dass man doch eigentlich Recht hat. Respektive Unrecht hat und dann quasi, dass man so vorwärts kommt. Aber das ist ja irgendwo nicht die Realität, weil Polarisierung liegt ja in dem, und vielleicht, wenn ich das noch so kurz da kann definieren, was für mich etwas Politisches ist, ist dann, wenn es eben verschiedene Perspektiven gibt. Mindestens zwei müsste es für mich haben, damit ich würde sagen, eine Frage ist politischer Natur. Und zwar, wenn es die zwei Sichtweisen hat, auf der einen Seite, wo es so das Partikuläre, das Spezielle, Individuelle gibt, sagen wir, ein Arzt, der sagt, ich muss alles für meinen Patienten machen, dass er wieder gesund wird, kostet es, was will. Und auf der anderen Seite so das ganze kollektive, gesamtheitliche, das wäre Public Health, das Bundesamt für Gesundheit, wo sagt, ja du Arzt, du kannst schon alles machen für die Patienten, aber letztendlich müssen wir vom Bundesamt für Gesundheit schauen, dass der Kuchen für alle lenkt. Ja. Und an dem seht ihr, wenn man schon nur diese zwei Perspektiven nimmt, und wir sind ja einig, es gibt noch ganz viele andere als nur der Arzt und das Bundesamt für Gesundheit, aber ja, wenn man diese zwei Perspektiven nimmt, sieht man ja, dass sich die diametral widersprechen.
Mal, darf ich schnell unterbrechen? Ja.
Ist bei mir, wie soll ich sagen, liegt es eben in der Natur von der Sache, dass ich würde sagen, dass es eben politisch ist, heisst, es gibt verschiedene Sichtweisen, die eben müssen einbezogen werden. Und es gibt eben in dem Sinn nicht die Lösung, die es für immer und ewig gilt, sondern es geht viel mehr darum, für ein ganz konkretes Problem, wo jetzt eben der Regierungsrat zu mir kommt, dass man ihm sagt, lass, es wird jetzt einfach darum umgehen, mit dieser Methode, dass du zumindest für diese Situation, für die Situation, wo ihr jetzt seid, in Nidwalden und zumindest mal für die nächste Zeit eine Lösung dürfte geben. Aber du musst dir bewusst sein, früher oder später könnte das wieder ändern, weil die Halbwertszeit von Wissen in der Politik ist ganz kurz.
Ja.
Und man muss davon ausgehen, dass dann vielleicht die Lösung wieder ein bisschen muss justiert werden, verbessert, verändert werden und so letztendlich zu einer Situation kommt, wo die meisten irgendwie sich einverstanden erklären können.
Darf ich? Ich habe jetzt gesehen, ich habe den Heimo aufgeholt auf die Bühne. Jetzt weiss ich nicht, Heimo, kannst du...
Habe ich gerade erschlagen? Seid ihr noch da?
Ja, ich bin schon da. Hören Sie mich?
Hallo?
Oh, Christina, kannst du...
Herr Wallimann?
Mich hört man nicht, hä? Das ist blöd. Christina, kannst du rein? Wir haben gerade ein Problem.
Seid ihr noch da?
Herr
Bundenbacher. Hallo, wie hört man mich?
Ja, ich höre dich.
Gut, ich tue jetzt einfach hören. Nicht das hören.
Ja, und ist das daheim?
Ja.
Hast du etwas, eine Frage gehabt?
Nein, ich weiß auch nicht. Ich bin halt da jetzt nicht so super im Schuss mit dem Bedienen vom. Ich tue einfach zuhören.
Gut, in dem Fall, ich bringe jetzt wieder im Publikum.
Genau. Herr Wallimann,
Sie ja, oben. Jetzt hören Sie mich noch, Herr Blindenbacher, jetzt. Hören Sie mich wieder? Ah, das ist gut. Es hat ein kleines technisches Problem gegeben. Jetzt höre ich. Ich habe es immer gehört, das war tiptop. Jetzt hören Sie mich auch wieder.
Ich höre noch sehr gut.
Ja, das ist wunderbar. Weil ich habe den Eindruck, Sie reden ja von einer Lernspirale. Wie sieht denn die aus? Also, wie muss ich mir das vorstellen, ganz konkret, dass das eine Spirale ist? Wenn Sie jetzt mit Leuten, ich sage jetzt mal, vielleicht auch im Ausland arbeiten, wie hätte das konkret ausgesehen? Könnt ihr uns ein Beispiel erzählen?
Ja, gut, ich weiß jetzt nicht gerade, ob ich ins Ausland möchte ausweichen. Weil wir wenden die jetzt seit mehreren Jahren auch schon in der Schweiz an, insbesondere im Gesundheitsbereich. Ein interessantes Beispiel ist Hepatitis C. Ich weiß nicht, ob noch die Thematik bekannt ist, weil alles fährt ja mit dieser Spirale immer eben mit einem politischen Problem an, wo so definiert ist, wie ich es vorhin geschildert habe, dass es eben die verschiedenen Perspektiven gibt, die verschiedenen Sichtweisen, die sich meistens mehr oder weniger gegenseitig widersprechen. Aha. Und die Hepatitis C, vielleicht für die Zuhörer ganz kurz, das ist eine schlimme Krankheit, wo weltweit mehr Leute als an AIDS sterben und wo es bis so 2013, 2014 eigentlich keine wirklich gute Behandlung gegeben, außer so Interferon-Behandlungen, die ganz schlimme Nebenwirkungen hatten. Und über Nacht ist ein Medikament auf den Markt gekommen, wo man buchstäblich während 2 Wochen jeden Tag eine Tablette nehmen musste, wo Hepatitis C frei war.
Ja.
Und der Haken an dem war, dass das Medikament, die 12 Tabletten, die man da nehmen musste, fast 100'000 Franken gekostet haben.
Ja.
Und das Bundesamt für Gesundheit hat dann mit der sogenannten Limitatio reagiert. Das heisst, man tut den Krankheitsverlauf sequenzieren. 1, 2, 3, 4, 5 und sagt, man bekommt das Medikament noch nicht, wenn man Stadium 1 bis 3 hat, aber dann Stadium 4 bis 5, dann bekommt man es.
Ja.
Und das gibt nachher so ein politisches Pakt. Ja? Und zwar sagt die Industrie, die Pharmaindustrie, wir können mit dem Preis nicht runter, solange dass das eben nicht eine gewisse kritische Menge von Patienten bekommen. Und das Bundesamt für Gesundheit würde dann sagen, wir können mit dieser Limitation nicht weg, solange dass das Medikament so teuer ist. Also das ist eine klassische Patt-Situation. Und die gouvernementale Lernspirale, die gibt eine Art eine Didaktik, einen Ablauf ab, wo man quasi einen Prozess angeht, wo man dann versucht, die Protagonisten zusammenzubringen und, ja, und eine Lösung zu entwickeln. Und das fängt dann häufig an, indem dass man irgendein Beispiel nimmt von einem anderen Land, in diesem Fall. Man hat das Beispiel von Frankreich genommen, wo man eine Lösung hatte, wie man mit diesem Problem ist umgegangen und hat dann quasi Leute, wo die verschiedensten Perspektiven abdecken, die irgendwie mit Hepatitis C zu tun hatten. Das sind die Ärzte, das sind, ja, das ist die Pharma, das ist das Bundesamt für Gesundheit, das sind Patienten. Bis hin zu den Tattoo-Shops, ja, wo offenbar in den Tattoo-Shops Hepatitis C häufig ist weitergegeben worden. Wo man quasi gemeinsam an diesem Beispiel zulässt und daraus dem raus, da wird jetzt nicht in Detail gehen, Schritt um Schritt zusammen eine Lösung entwickelt. Und das ist dann ganz wichtig, die nachher dann auch gemeinsam tut umsetzen, die Lösung.
Ja.
Und wenn man sie umgesetzt hat, ist es aber ganz wichtig, dass man auch dann fortlaufend messen, ob dann die umgesetzte Lösung auch tatsächlich das gebracht hat, was man sich erhofft hat. Und wenn nicht, dann eben entsprechend eine neue Schlaufe in dieser gouvernementalen Lernspirale muss gestartet werden, wo man die bisherige Lösung tut überarbeiten, überdenken, justieren, wieder neu einsetzen, wieder evaluieren, bis schlussendlich die Beteiligten zum Schluss kommen, dass man das Problem gelöst hat. In dem Fall ist das so gewesen, dass tatsächlich das BAG aus diversen Gründen mit dieser Limitation aufgehört hat und entsprechend hat man das Medikament mehr Patienten können verabreichen. Und die Pharma ist dann entsprechend auch mit den Preisen runtergegangen.
Wo sehen Sie jetzt, wenn Sie Ihre Erfahrung anschauen, wo sind die grössten Schwierigkeiten drin, dass das funktioniert? An was scheitert es, wenn es nicht funktioniert?
Ich würde so sagen, die Leute sind sich diese Art zu arbeiten einfach gar nicht gewöhnt. Oder man ist sich gewöhnt, wenn man zusammenkommt, dass man eigentlich gemeinsam einen Kompromiss sucht.
Ja.
Also der kleinste gemeinsame Nenner. Und das ist im politischen Zusammenhang eine ganz schwierige Sache, weil das sind ja Profis, die haben ja Erfahrung. Und wenn die wissen, jetzt kann ich in einen Raum hinein und am Ende muss ein Kompromiss rausschauen, dann verlangen die dreimal mehr.
Ja.
In der Hoffnung, dass sie dann das Dritte, wo ihnen tatsächlich wichtig ist, dass das quasi in der Lösung eingebaut ist. Und
ja,
wir reden mehr, wir versuchen, konvergente Lösungen zu finden. Mit dem wollte ich sagen, wir tun eben den Leuten erklären, es geht jetzt hier nicht darum, dass wir einen Kompromiss suchen, sondern jeder, der beteiligt ist, also an einem runden Tisch oder so einer lösungsorientierten Konferenz, dass sich zuerst mal alle bewusst sind, dass es eben die Lösung für immer und ewig, wie ich das vorher ja geschildert habe, eigentlich nicht gibt.
Ja.
Jeder weiß, was er weiß, aber er weiß auch, was ihm fehlt, damit er die anderen auch an Bord holen kann. Und wenn die Geisteshandlung mal da ist, dann ist der für alle Beteiligten klar, dass man eben gemeinsam eine neue Lösung suchen muss. Und dann ist der andere der, der neben ihm sitzt, eigentlich nicht ein Konkurrent, den ich muss von etwas überzeugen muss, sondern er ist vielmehr eine Ressource. Es ist einer, den ich brauche, damit wir zusammen eine neue Lösung entwickeln können. Also um auf die Frage zurückzukommen, es ist wirklich schwierig, die Leute so quasi eine Einstellung, eine neue Einstellung, eine neue Geisteshaltung zu geben, wie dass man an so Problemlösungen muss hergehen.
Und wie machen Sie das, eine neue Einstellung geben?
Also was sicher nicht so schlecht ist, es klingt zwar ein bisschen zynisch, ist, aber dass die Leute einfach schon sehr viel versucht haben und immer wieder aneinanderstossen, eben keine Kompromisse finden oder vielleicht vorübergehende Kompromisse, aber die nicht zufrieden sind. Das gibt eine gewisse Offenheit dafür, dass man sich sagt, jetzt versuchen wir mal etwas anderes. Und das ist dann die Aufgabe von dem, der das moderieren tut, dass er eben bei jedem Einzelnen vorbeigeht und ihm erklärt, was eigentlich eben die Geisteshaltung, die neue Rolle, die er da müsste einnehmen, an einem solchen runden Tisch, was das ganz genau bedeutet. Ein gutes Beispiel ist dann zum Beispiel, dass eben die einzelne Person nicht mehr primär an den Rundtisch kommt, wegen ihrer Expertise, wegen ihrer Erfahrung und nicht unbedingt wegen ihrer hierarchischen Position oder politischen Position. Das macht einen ganz grossen Unterschied. Aber das muss man den Leuten zum Voraus ganz genau erklären, damit sie wissen, auf was sie sich einlassen.
Das heisst, Sie reden vorausgehend mit allen Beteiligten, die an dem Tisch sitzen?
Im Idealfall, wenn wir es natürlich auf internationaler Ebene machen, ist das nicht immer möglich. Man tut es dann halt vorwiegend schriftlich machen. Aber ja, nach Möglichkeit versucht man, jeden Einzelnen so zu briefen, weil nur dann wirklich die ganze Sache Erfolg haben.
Jetzt, das Instrument könnte man ja auch im Geschäftsleben oder bei NGOs anwenden. Wieso machen Sie das in der Politik?
Das ist eben vielleicht ein bisschen missverständlich mit dem Titel von der gouvernementalen Lernspirale, weil wir machen das sehr wohl auch außerhalb von der, nicht unbedingt von der Politik, aber von politischen Behörden. Weil die Methode ist eigentlich gemacht worden, für Lösungen zu finden für politische Probleme. Und das haben natürlich nicht nur politische Behörden, sondern das hat jede NGO als politisches Problem haben, jede gewinnorientierte Organisation, Nestlé oder ja vorhin die chemische Industrie kennt. Das sind alles Organisationen, die sehr wohl von dieser Methode können profitieren, solange es eben um ein politisches Problem geht. Weil wenn es um ein alltägliches Problem geht, spielt die Definition, die ich am Anfang geschildert habe, vielleicht nicht mehr ganz eins zu eins.
Wenn Sie jetzt zurückschauen auf Ihre Arbeit, was würden Sie sagen, ist es so ein absolutes Highlight gewesen, wo das funktioniert hat?
Vielleicht ist es so eben typisch für die Methode, dass es eigentlich gar nicht so super Highlights gibt, sondern es sind eigentlich die Massnahmen, die man an diesen runden Tischen entwickelt. Wir sagen, das sind immer nicht nur die wichtigsten, sondern eben die dringendsten Massnahmen, also Sachen, die man quasi am nächsten Tag angehen kann. Das sind ganz häufig kleine Massnahmen, die wieder eine grosse gesetzliche Voraussetzung benötigen, noch irgendwelche Verordnungen oder was auch immer. Ich kann euch da vielleicht ein kleines Beispiel wieder aus dem Gesundheitsbereich geben, dass ihr euch so eine Lösung könnt vorstellen.
Ja,
wir haben ein Projekt gemacht im Zusammenhang mit Zugangssicherheit für Krebsmedikamente. Und dort spielt das Tempo ganz eine grosse Rolle. Wenn neue Medikamente auf den Markt kommen, gibt es so einen ganzen Prozess, von am Anfang das Medikament wird erforscht, bis am Schluss in der Apotheke käuflich ist. Und in diesem ganzen Prozess da läuft er relativ linear, sequenziell, einen Schritt nach dem anderen. Und dann hat man zum Beispiel festgestellt, dass wenn das Medikament bis zu einem bestimmten Punkt kommt, kommen 80% von diesen Medikamenten landen dann schlussendlich auch in der Apotheke. Und dann hat man dann festgestellt, ja, in diesem Fall könnten wir eigentlich zwei Prozesse gleichzeitig machen. Wir hätten 20% von diesen Medikamenten eigentlich für nichts untersucht bis zu diesem Punkt. Aber dafür die anderen 80% hat man dann viel schneller können machen. Also man hat wie zwei Prozesse gleichzeitig gemacht und hat dann festgestellt, man kann da 8 Monate sparen, was durchaus kann relevant sein und kann über Leben und Tod entscheiden. Aber an dem sieht er, das sind zum Teil ganz so kleine Massnahmen, die aber einen grossen Effekt haben. Und was auch noch das Gute ist mit diesen kleinen Massnahmen, manchmal entsteht aus dem ein politisches positives Momentum. Oder man versucht lange etwas zu erreichen, rennt immer wieder gegen die Wand, kommt nicht weiter. Und dann, wenn man dann so einen kleinen Durchbruch hat, gibt es dann so ein Momentum, eine Stimmung, wo man plötzlich das Gefühl hat, ja, jetzt könnten wir vielleicht das nächste größere Projekt, die nächste größere Massnahme vornehmen. Und dann entsprechend über kurz oder lang auch größere Projekte schaffen.
Was würden Sie sagen, was ist das, was ich muss mitnehmen muss, was ich nicht darf vergessen, wenn ich jetzt den gouvernementales Lehren vor Augen habe? Was ist das, was Sie uns mitgeben als wichtige, ich sage jetzt mal, Erinnerungsstück, wenn ich über das nachdenke?
Wahrscheinlich das, dass man ein bisschen bescheidener einfach in den Erwartungen muss werden, was politische Entwicklungen und Problemlösungen angeht. Dass es eben wahrscheinlich nicht immer zuerst mal um einen ganz grossen Wurf geht, sondern, wie ich das vorhin geschildert habe, um ganz kleine Schritte. Und das Addieren von kleinen Schritten oder eben so ein Momentum schaffen, der möglicherweise der schlussendlich zu einem grösseren, befriedigenderen Durchbruch könnte führen, der auch nachhaltig ist und eng auf Füße hat.
Gibt es eine Art Faustregel, die ich mitnehme, wenn ich jetzt solche Gespräche führe oder wenn ich jetzt in solche Sitzungen gehe?
Was ich den Leuten würde sagen, wenn sie so in Sitzungen gehen, ist, dass sie nicht einfach nur in die Sitzung reingehen für eben ihre Erfahrungen, ihre Expertise mit den anderen zu teilen, um eine Lösung zu suchen, sondern dass sie sich vornehmen sollen, auch immer daran zu denken, dass auch sie die sollen sein, die sie nachher umsetzen in der Praxis. Das hat einen absolut positiven Effekt im Sinn von, dass man nicht, wenn man Lösungen sucht, irgendwelche Fantasiegebilde entwickeln, sondern wirklich ganz realitätsbezogene, solide, praktische Lösungen, weil man ja weiss, ich bin ja der, der die nachträglich umsetzen muss. Und wenn ich so eine Faustregel mitgeben würde, würde ich sagen, man sollte, wenn es darum geht, Problemlösungen zu finden, Suchen von Lösungen und das Umsetzen von diesen Lösungen, dass man das personell und möglichst auch zeitlich nicht sollte, wie soll ich sagen, auseinanderhalten, sondern möglichst komplementär zusammenzuhalten.
Ja, das ist doch schön. Ich sehe, unsere Zeit ist bereits fast um. Ich danke vielmals Raoul Blindenbacher für all die spannenden Gedanken, die man doch im Kleinen anfängt und wo viel mehr mit Zuhören und Austauschen zu tun hat, weder vielleicht eben um Kämpfen und Kompromiss suchen, was wir sonst immer so gerade im Fokus haben. Danke vielmals für Ihre Gedanken heute Abend zu der Frage, wie man eben gouvernemental lernt oder wie eben auch ein System in einer Demokratie kann lernen.
Ich danke euch, Herr Wallimann. Merci vielmals.
Ich danke auch allen fürs Zuhören und wir treffen uns wieder heute in einer Woche am 10. Mai. Auch dort geht es nochmal um Systemfragen. Dort unterhalte ich mich mit dem evangelischen Ethiker Frank Mattwig und es geht um Fragen, was insbesondere eine christliche Sozialethik zu der Situation im Schweizer Bankenwesen sagt. Sie gehören Credit Suisse, UBS, Banking und christliche Ethik. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich, wenn Sie auch wieder dabei sind. Ja, und ich will aufhören, so wie es der Sokrates alle gesagt hat, wenn er mit Leuten zusammengekommen ist. Es ist gut, dass wir miteinander geredet haben. Es ist tatsächlich wichtig, dass wir immer wieder Fragen stellen. Nicht immer finden wir die Antworten. Und darum treffen wir uns wieder und diskutieren weiter. In dem Sinn, herzlichen Dank und noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören miteinander.
Ethik 22.
Aha!
Und dann ist unser Gespräch spannend weitergegangen.
Ich höre, dass was sie machen, das hat viel mit Dialog ermöglichen zu tun, oder?
Ja. Und wenn man es, wie soll ich sagen, wörtlich nimmt, oder? Es wird die Unterscheidung zwischen Diskussion und Dialog
machen. Ja.
Also das ist nicht in der Alltagssprache, ist das natürlich beides das Gleiche. Aber wenn man es ein bisschen theoretisch in der Gruppendynamik anschaut, unterscheidet man ja die zwei Begriffe. Und genau was wir machen, ist der Dialog. Nämlich der geht man rein, wenn man eben die Lösung nicht kennt. Man weiß, was man weiß, aber man weiß so, was man nicht weiß. Und darum braucht man das Wissen von den anderen. Und Diskussion wäre eben ja mehr das, wo es darum umgeht, die anderen von der eigenen Position zu überzeugen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt da in diesem kurzen Gespräch ist übergekommen, aber das ist wie so ein Paradigmenwechsel.
Oder? Ja, ja. Aber eben, das heisst, dass Sie sehr viele Gespräche mit einzelnen Exponenten für solche Gespräche führen, bevor überhaupt dann der Dialog im Zimmer stattfindet.
Absolut. Ja, das ist jetzt das A und O. Und ja, da nehme ich mir jedes Mal enorm viel Zeit, weil es einfach, oder auch vom Ablauf her, wenn ja jeder nicht mehr dabei ist, weil er eine bestimmte hierarchische Position einnimmt, oder hat, sondern weil es eben um sein Fachwissen, seine Erfahrung geht, dann ist eigentlich jeder gleichwichtig im Raum, oder? Und man macht eben, kann dann eigentlich keine Unterschiede machen, wie man diesen oder jenen behandelt.
Ja, ja.
Das muss erklärt werden. Gerade bei politischen Würdenträgern ist es wichtig, dass sie wissen, warum dass man sie behandelt, wie man sie behandelt. Und ich sage ihnen auch, sie sind eigentlich Musterschüler im Raum, indem dass sie genau die Regeln befolgen, die ich ihnen vorgebe, in der Hoffnung, dass die alle anderen sich auch entsprechend benehmen. Also sie geben dir das Beispiel.
Ja.
Und gleichzeitig bekomme ich durch das natürlich auch die Autorität, Leute zu korrigieren, wo sich die eben nicht daran halten, oder?
Also das heisst, Sie gehen mit einem Beigeli von Regeln zu diesen Leuten, erklären die und dann werden die eine Art wie befähigt, dass sie die Regeln selber anwenden, wobei sie nachher selber wie als Moderator auch im Gespräch dabei sind.
Ja, ich bin ein bisschen der Regelhüter in so einem solchen Prozess. Ja. Oder der einfach die Rolle von dem, wir sagen dem, der Learning Broker oder der Knowledge Broker, oder der das organisiert, der ist auch dafür da, dass die Regeln eingehalten werden. Das ist ganz wichtig für die Beteiligten, oder? Dass sie merken, dass sich alle an die Regeln halten und allenfalls, wenn sich jemand nicht daran halten würde, dass er auch entsprechend geschaut würde, dass er entweder den Tisch verlässt oder sich die eben in dem Sinn unterordnen.
Gehört nicht zu diesen Regeln auch, ich sage jetzt mal so, sind die Formen, wie man muss zuhören muss? Oder ist das, also das Zuhören, wie weit ist das Zuhören entscheidend?
Einer von den absolut entscheidenden Punkten ist genau das Zuhören, oder? Das Gegenseitige. Und das oder, man tut dann, ich habe das ein bisschen versucht zu schildern. Ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel versucht. Aber wenn man nimmt immer irgendwie einen Referenzrahmen, irgendein Beispiel, wo man die Leute damit versucht abzuholen. Ich habe das vorhin das Beispiel mit Hepatitis C, irgendwie in Frankreich haben alle gefunden, dass sie speziell, wie man das dort gemacht hat. Die Idee ist allerdings gar nicht so, was man nimmt aus dem Referenzrahmen, sondern was viel wichtiger ist, nämlich wie die Leute auf den Referenzrahmen reagieren, oder wenn man ein Beispiel sagt, jetzt hört dem zu und überlegt euch, was ist das Dringendste und das Wichtigste, und zwar nur etwas, was ihr würdet aufgreifen oder denkt, das wäre jetzt interessant, an dem weiter zu studieren und sich vielleicht zu überlegen, wie das jetzt auf die Schweiz könnte übertragen werden. Oder vielleicht hat es nachher einfach auch nur eine Assoziation gegeben, ist irgendwie eine Idee gekommen. Es muss nicht einmal direkt mit dem konkreten Beispiel zu tun haben.
Und das hängt. Ja, Entschuldigung.
Wenn ich das noch sagen kann, wenn Sie nachher quasi Ihre Wahl getroffen haben, wir sehen das so ein bisschen die Internalisierungsphase, kommt dann die Externalisierungsphase, wo Sie einander sagen, was Sie entdeckt haben. Und dort hören Sie näher einander zu, oder? Aha. Und tun das in einem komplexen Lehrprozess, wo man kognitive Lernmethoden einbeziehen, humanistische Lernmethoden und. Wo sie eben einander zulassen und gemeinsam die Prioritäten setzen und sich dann auch als Person committen, zu sagen, ich bin auch bereit, mich jetzt für das zu engagieren, weil aus meiner Perspektive ist das tatsächlich das Wichtigste und das Dringendste. Und ich bin bereit, am nächsten Montag mich auch entsprechend dafür einzusetzen.
Ja.
Wo die auch immer in meinem Bereich.
Ja, ja. Wie gut sind die Leute im Zuhören? Ich hätte so eine Hypothese, dass eines von den Haupthindernissen ist, dass wir nicht so gut sind im Zuhören. Ich weiss nicht.
Wie gebannt hören sie einander zu? Wie gebannt?
Ja.
Wenn ich so einen Workshop anfange, dann gebe ich den Leuten nie zuerst mal die Möglichkeit, wie man das ja normalerweise macht, dass sie ihre Position zum Gegenstand, wo man ja zusammengekommen ist, für das Problem zu lösen, gebe ich ihnen nie die Möglichkeit, dort ihre Stellung abzugeben. Mhm. Das mache ich aus einem simplen Grund, weil meistens wissen die Leute voneinander schon ziemlich genau, wie sie denken.
Ja.
Und es tut einfach die Emotionen wieder neu schüren, oder? Es ist, jetzt sagt er schon wieder das, oder? Ja. Ich kann es schon nicht mehr hören. Hingegen, wenn ich ihnen quasi ein Bild, einen Rahmen vorsetze, wo ich davon ausgehe, das weckt ihre Neugierde, das interessiert sie.
Ja.
Und nachher muss jeder sagen, was für ihn das Wichtigste und das Dringendste ist. Und wohlverstanden, immer nur eins. Das ist ein ganz wichtiger methodischer Aspekt. Dann für die einander zuhören. Und ich kann euch sagen, ich habe an Orten geschaffen, wo sich die Leute nach dem Leben trachten.
Ja.
Und wo plötzlich feststellen, dass ein anderer, wo man eben mit dem Spinnen Feind ist, plötzlich das Gleiche zum Wichtigsten und Dringendsten erkürt, wie man selber hat. Und da kann ich auch so sagen, spitzen die Leute Tore. Das ist
Das heisst, es ist durchaus eine gewisse Kunst, das richtige Beispiel können zu nehmen, das irgendwo eine Ähnlichkeit hat mit der Hauptproblematik, die man muss diskutieren
muss. Ja, ob das eine Kunst ist, wie gesagt, was es ist, was der Rahmen ist, spielt gar, er muss einfach die Neugierde wecken. Er muss das Interesse wecken. Ja. Aber nochmal, im weiteren Prozess tut man sich sofort von dem entfernen. Oder? Man nimmt das ja nur als Ausgangspunkt, als etwas, wo Fantasien und das ist gar nicht so kompliziert. Ich habe ja bei der Weltbank lang gearbeitet, wo wir Evaluationen genommen haben und wo man Weltbankprojekte evaluiert hat und quasi das Ergebnis von den Evaluationen hat häufig den Wissensrahmen gegeben.
Ja, ja.
Und da, da, da haben die Leute, das ist meistens, das hat sie interessiert, oder? Da habe ich nicht lange müssen drum herum reden, oder das ist gross
Ist es denn so, dass die Leute tendenziell in der Problemstellung durchaus übereinstimmen, aber in den Lösungen auseinandergehen? Oder gibt es da beides oder alles?
Also für die Problemstellung, dort muss Einigkeit bestehen. Darum tut man Problemstellung häufig sehr generell formulieren. Ich habe zum Beispiel gebracht, Zugangssicherheit für Krebsmedikamente sichern. Oder? Das ist eine Aggregatshöhe, da findet ihr eigentlich niemand auf der Welt, der würde sagen, nein, das soll man nicht machen. Oder? Ja. Und es sind sich alle einig, dass es Problem gibt mit dieser Zugangssicherheit, weil die Medikamente unglaublich teuer werden. Also es gibt x Gründe, oder, was da dazu gibt. Das Beispiel habe ich ja geschildert, wie lange es geht, bis eben so ein Medikament tatsächlich auf dem Markt ist und was darum geht, den Prozess zu verlangsamen. Und da haben alle ein Interesse, oder? Vom Patient letztendlich bis hin zu Pharma, das Interesse hat, dass das möglichst schnell kann verkauft werden kann in der Schweiz.
Es ist wirklich, ich bin mir gerade so am Überlegen, wenn ich eine Kommissionssitzung leite, oder wie, je nachdem, was wir für Themen haben, oder? Was das bedeutet für so ganz konkrete, also ich sage jetzt mal Alltagsarbeit, oder was sie erzählen. Das ist tatsächlich spannend.
Es ist eigentlich für das gemacht, die Methode. Oder das ist, ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine Art Template von jetzt inzwischen etwa 10 Schritten, wo wir einfach sagen, die 10 Schritte, oder sagen wir mal so viele Schritte wie möglich von diesen 10, sollte man berücksichtigen, wenn man eine Gruppe von Leuten zusammenbringt, die gemeinsam müssten ein politisches Problem lösen. Ja. Je mehr das ihr könnt einbauen und berücksichtigen, desto besser.
Und was ist, wenn Sie so verkehrt zurückgebracht, was ist das, was Sie am meisten motiviert, die Arbeit zu machen?
Es sind zwei Sachen. Zuerst ist einfach mal der Erfolg. Ich habe noch in den letzten 30 Jahren nicht ein Projekt gemacht, das nicht funktioniert hat.
Ja.
Wahnsinnig.
Ja,
das ist eben das Spannende, und zu dem habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, nämlich so, wie es entstanden ist. Oder das ist ein heuristisches Modell. Das heisst, ich habe über die letzten fast 3 Jahrzehnte jetzt ganz eklektisch immer irgendwelche theoretische Elemente rausgepickt und die operationalisiert, also so praktisch umgesetzt, dass sie mir helfen, so einen Innovations- und Lernprozess in der Politik zu strukturieren. Wenn es funktioniert hat, habe ich es beibehalten. Und wenn es nicht funktioniert hat, habe ich es wieder rausgeschmissen.
Ja.
Und das hat dazu geführt, dass ich in der Zwischenzeit vielleicht 40 sättige theoretische Konzepte verarbeitet habe, in diesen 10 Schritten. Aber wie gesagt, sehr eklektisch, wirklich über alle akademischen Disziplinen hinweg. Ihr habt vielleicht gemerkt, wie ich habe versucht zu definieren, was ein politisches Problem ist, oder? Die Dialektik von System und Lebenswelt, oder? Der kritischen Theorie quasi ausgelehnt. Oder? Ja. Das ist, man redet da von der verständigungsorientierten Steuerungsinstanz. Oder? Dann nehme ich so ein Element raus und tue das praktisch für mich umsetzen. Und das führt dann eben dazu, dass eigentlich bei dem Prozess von dem Template, von diesen 10 Schritten, ich eigentlich bei jedem, was ich mache, euch kann sagen, aufgrund von welcher Theorie, dass ich das quasi zurückgegriffen habe und das mache.
Das klingt sinnig spannend. Also
das beste Beispiel ist eben, wenn ich sage, ich gebe keinem am Anfang das Wort, dass er Stellung nehmen kann, was seine Position zum Gegenstand ist, den wir diskutieren.
Ja, ja.
Das habe ich aus dem symbolischen Interaktionismus, das ist so ein Chicagoer Soziologe, George Herbert Mead, oder? Habe ich dort ausgelegt, so quasi aus der Überlegung heraus, wenn mir einer seine Reflexion sagt, zu einem bestimmten Wissensrahmen, den ich ihm vorsetze,
ja, ja,
macht er ja das aufgrund von seiner lebenslangen Erfahrung.
Ja.
Oder? Und dann widerspiegelt sich die ja schon dort drinnen. Und dann muss er mir nicht noch das ganze, jedes Detail sagen, oder?
Ja.
Ja. Das ist so.
Ja, das ist spannend. Also das,
und das ist, ja, das ist eben das Spannende für mich. Ich habe nie genug. Ich bin ständig am Weiterentwickeln und am Weitererarbeiten. Und jetzt, also ich habe ja der Weltbank ein Buch zum Thema herausgegeben. Und jetzt kommt eben gerade noch in der Reise bei der OECD raus, wo wir eben all die theoretischen Konzepte wie Perlen an einer Kette auflisten und dann sagen, wie wir quasi welche Theorie welchen Einfluss auf das Template hat und das noch an einem konkreten Beispiel illustrieren.
Und eben, ich höre raus, das spielt eigentlich fast keine Rolle, in welchem Kontext als die Methode gebraucht wird. Also die funktioniert fast überall auf der Welt.
Eben, inzwischen sind wir so weit, dass wir sagen, es ist eine Theorie. Das heisst, genau, sie muss anwendbar sein in jedem Politikbereich. Also ich habe für mich so eine Matrix, wo ich auf der Vertikalen alle Politikbereiche aufteilt aufgeführt habe und auf der Horizontalen alle organisationalen Einheiten, also mal auf der politischen Ebene Gemeinde, Kanton, Bund, internationale, aber eben auch private Firmen, NGOs und so weiter. Und ich bin eigentlich jetzt nur noch dran, quasi all die Lücken, die ich noch nicht habe nachweisen konnte, konkret beispielsweise Gesundheit auf Gemeindesebene.
Ja.
Das fehlt mir noch. Oder bin ich auf der Suche nach einem Ort, wo eine Gemeinde ein grosses Problem hat im Gesundheitsbereich und eine Lösung sucht. Und so versuche ich, die ganze Matrix eigentlich zu füllen. Aber wisst ihr, es gibt jetzt viele Organisationen, es gibt da eine, die nennt sich Expedition Zukunft in der Schweiz, die zum Beispiel die Methode anwenden und nennen das so eine Lernschlaufe Policy Sprints.
Ja.
Die beziehen sich immer über die Methode, aber tun das jetzt eben immer weiterentwickeln, auf die Schweiz übertragen. Oder ich selber tue so in der Stiftung, die Stiftung Convivenza, das ist das Internationale Zentrum für Minderheiten, wo wir das anwenden, wo das Methoden ist, wie dass man Minderheitenprobleme weltweit lösen kann. Also das sind jetzt viele andere, die das so anwenden.
Ich glaube,
das ist der Nukleus.
Ja, ja. Aber das klingt total spannend. Also wenn das neueste Buch draußen ist, müssen Sie mir einen Link schicken oder so. Dann können wir es auch irgendwo bei uns auch, also publik machen und so. Weil ich glaube, es ist tatsächlich etwas Spannendes, was lohnt, dass man es kennt und dann nachher kann verteilen oder brauchen. Also von dort her total spannend.
Ja,
das wohl.
Gut.
Jetzt sehe ich, jetzt haben wir da noch gute 20 Minuten. Spannend weiter.
Ja, ich sehe jetzt plötzlich, sind noch ganz viele andere Leute.
Es hat noch ein paar, die da geblieben sind und zugelassen haben. Also scheinbar ist das sehr spannend gewesen für die Gruppe, die da war. Das freut mich natürlich auch. Genau, da gibt es noch mal ein Herzli-Zeichen. Also das ist also gut angekommen von verschiedenen Orten her. Also in dem Sinne danke viel mal für die zusätzliche Zeit jetzt auch und für das Illustrieren noch mal von Ihren Gedanken.
Merci vielmals für die Einladung, kann ich gerne.
Danke, und dann wir hören uns. Und eben dann mit dem Buch, das ist vielleicht dann wieder mal ein Anhaltspunkt für etwas Gemeinsames. Das ist doch
ich schicke euch mal noch, es gibt so eine Zusammenfassung schon.
Oh ja, genau, das ist, oh ja, sehr gerne, das würde mich sehr freuen. Mal.
Super.
Bestens, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und dann wünsche ich auch allen, die noch da dabei sind, und gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Das ist doch schön. Mal, bestens.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Herr Lütterbacher. Merci, danke vielmals und auch euch allen danke vielmals.